Betrachtung und habe Dank auch für alle Gebete. Es ist ja doch auch eine geistliche Herausforderung und ich fühle mich zwar hier geborgen zu Hause unter gleichgesinnten Geschwistern. Ich merke das manchmal, das erlebte ich jetzt bei dem Wochenende vorher oder auch in der Ukraine im Unterricht, wenn da Leute sind, die eben andere Überzeugungen haben und gerade auch diese Dinge dann vertreten, die man da versucht, in ihrer Verführung aufzuzeigen. Und da prallt dann einiges aufeinander und da braucht es dann auch Gnade und Weisheit. Also hab Dank für alle Gebete und es ist natürlich das Thema von heute Abend ja nicht nur nicht ernüchternd, sondern fast unangenehm. Es ist, glaube ich, eine Thematik, die womöglich überhaupt nicht verkündigt wird, denn wir haben ja dieses Bild von dem lieben Gott und ein Gott der Liebe, der hat uns immer nur zu trösten. Und wenn man Beerdigungspredigen hört, dann war ja jeder ein Glaubensheld, der gestorben ist und er ist jetzt in den Armen eines ihn liebenden und gütigen und barmherzigen Vaters. Und ein Gott, der richtet, wird immer mehr zu einem Skandalon in der heutigen Entwicklung. Es hat Barzani berichtet, wie da im Zuge von Pro Christi zusammensaßen und er ist ja ein klarer Verkündiger des Evangeliums und da erwähnte eben, wie Gott auch richtet. Und deswegen hat man ja die frohe Botschaft, dass Gott eben uns dann nicht richten wird und dann sprang sofort ein Pfarrer auf, das ist Sünde zu sagen, Gott richtet. Gott ist ein unendlicher Liebhaber und der Gedanke, dass was wir als Thema heute Morgen aufgreifen wollen, Gott zum Gericht die Geister losschickt, der ist also auch vielen, die sich Evangelikalen nennen und so weiter, verloren gegangen. Aber das ist doch erstaunlich oft in der Bibel, dass wir genau diesen Sachverhalt antreffen und jetzt wollen wir uns das anschauen, eine Bibelarbeit machen mit Gottes Gnade. Wir finden das erste Mal, wenn jemand mehr Stellen kennt, ihr dürft da gerne beitragen, mir weiterhelfen oder mich zurechtweisen im geistlichen Sinne. Wir finden es das erste Mal meines Wissens im Buch der Richter, Kapitel 9, Vers 23. Und da wird uns Folgendes berichtet, oder lesen wir noch den Vers 22, als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Männer von Sichem, und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu. Richter, Kapitel 9, Vers 22 und 23. Was sagt die Elberfelder? Steht da auch ein böser Geist? Weil einige sagen einen Sinn, aber es steht im hebräischen Ruach. Das habe ich mir eigens noch entschlüsselt und Ruach ist eben der Geist, der Hauch, der Odem, das wird verschieden übersetzt, aber es ist Geist und Abimelech hat ja seine 70 Halbbrüder umgebracht, also bis auf einen, bis auf Jotam, schreckliches, unschuldiges Blut auf sich gebracht und dann bringt dann Gott das Gericht über ihn, indem er buchstäblich hier einen bösen Geist losschickt und es fiel ja dann wörtlich das Unheil auf seinen Kopf, da zerschmettert ja, als er da die Burg belagert, zerschmettert ja eine Frau mit einem Mühlstein seinen Schädel. Und dann heißt es, Vers 56, so vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Desgleichen alle bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf. Also in dem Fall noch buchstäblich. Im Alten Testament ist vieles ja auch noch buchstäblich sichtbar. Und es ist erstaunlich, dass das Alte Testament, das ja die Dinge eigentlich vordergründig nennt. Meines Wissens wird Satan ja im Alten Testament nur zweimal erwähnt. Im Buch Hiob und bei Sachaja. Das sage ich jetzt so fast ungeschützt. Wir haben ja hier gestandene Brüder und Schwestern, also ihr dürft gerne noch was anfügen, falls ich da jetzt mich geirrt habe und es mehrere Stellen sind. Das Alte Testament zeigt die Dinge vordergründig, gibt eigentlich weniger Einblick hinter die Kulissen, wie es eben dann im Neuen Testament, der Timotheusbrief, Jesus hat eben ewiges Leben ans Licht gebracht. Er zeigt diese unsichtbare Dimension im Neuen Testament eben, wird uns der Blickwinkel aus der unsichtbaren Welt primär offenbart. Unser Kampf ist da nicht mehr mit Fleisch und Blut, und dennoch gibt hier das Alte Testament doch erstaunliche Einblicke. Also diese Stelle ist mir schon, als ich jung im Glauben war, aufgefallen und habe das registriert, und dann merkte ich, da tut sich doch mehr auf, als man meint. Die nächste Stelle, fast hätte ich jetzt die Frage gestellt, wer hat einen Vorschlag? Ja, genau, das habe ich aufgeschlagen. 1. Samuel 16, 14. Die Geschichte, die tragische Geschichte des Königs Saul. Ein Mann ja, den Gott erwählt hat, über den der Geist des Herrn kam und er schlug die Feinde des Volkes Gottes. Es waren, glaube ich, da die Ammoniter bei Gilead, und kämpfte tapfer gegen die Feinde des Volkes. Aber wir wissen dann auch seinen Werdegang, und dann lesen wir 1. Samuel 16, Vers 14. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Mit dieser Formulierung können eben auch manche Gemüter gar nichts anfangen, weil sie dieses falsche Gottesbild haben. Das, was wir mal hier sehen, eigentlich erschreckend, ist, es gibt keine neutrale Zone. Wenn der Geist Gottes von uns weicht, dann bleiben wir nicht, wie der Humanismus meint, in einer rationalen Grauzone, wo wir selber entscheiden, sondern wir kommen unter eine andere Macht. Es gibt keine neutrale Zone, und das ist ja genau das, was sich abgespielt hat. Erst kam die Abschaffung Gottes durch die hohe Wissenschaft, und dann haben wir die Geisterinvasion erlebt. Wir sind ja Augenzeugen eines Okkultaufbruchs, Augenzeugen einer Erweckung, aber eben nicht die große Erweckung, von der unsere Schwärmer träumen, sondern wir sind Augenzeugen einer Okkulterweckung, einer New Age-Erweckung. Wir haben genau gesehen, gerade auch an dieser Generation, wenn man sich von Gott abwendet, man bleibt nicht sozusagen humanistisch, neutral, atheistisch stehen, sondern man öffnet sich immer mehr dann der Macht des Feindes. Und letztlich ist genau das meiner Ansicht nach in gewisser Hinsicht die Geschichte des Königs Sauls, auch die Tragödie des deutschen Volkes. Wir lesen ja dann in 1. Samuel 18 Ähnliches, Vers 10. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul. 1. Samuel 18, Vers 10. Und er geriet in Raserei, wörtlicher Weissagt in seinem Haus. Und dann versuchte er, den David zu töten. Wieso ist dieser König Saul ein Bild für das deutsche Volk? Er geht dann zu einer Wahrsagerin, dieser Hexe von Endor, und dann kommt er, der Geist des Samuel, und dann sagt ihm Gott doch Samuel, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Und Deutschland hatte die Reformation, Deutschland hat das Wort Gottes. Und es ist interessant, derselbe König, der vorher die Wahrsager, die Zeichendeuter ausgerottet hat, diese Hexe von Endor, sie Und diese Wahrsagerin, sie erschrickt ja. Du weißt ja, wie Saul getötet hat, all die Wahrsager. Und solange er dem Wort Gottes gehorchte, hatte er genau das bekämpft. Und solange die Bibel Autorität hatte, durch den Segen der Reformation und durch die Erweckungen, wurden diese Geisterbeschwörer, Wahrsager, Okkultisten, Magier, Zauberer in den Hintergrund gedrängt. Deutschland, die Hochburg der Bibelkritik. Kein Volk hat sich so an der Bibel versündigt wie das deutsche Volk. Das sage ich nicht mit Freude im Herzen, ganz im Gegenteil, aber es ist eben leider Tatsache. Und dann, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Und jetzt gehen wir zu den trüben Quellen des Spiritismus, Mystizismus, Okkultismus. Ein Buch, wo es nur um Zauberei geht, beziehungsweise eine Buchserie, Harry Potter und so weiter, größte Bucherfolg in der Geschichte der Menschheit. Und Endor heißt Quelle der Generationen. En ist die Quelle im Hebräischen. Und diese Generation sitzt an spiritistischen Quellen. Von Michael Ende bis eben Harry Potter, wie sie alle heißen. Und am nächsten Tag beginnt Saul Selbstmord. Das ist dann gewöhnlich die Endstation. Also, wir sehen mit Erschrecken, die Abwendung von Gott bewirkt nicht, dass der Mensch autonom dann sich selbst verwirklichen und sich selbst bestimmen kann, sondern dass er unter eine andere Macht gerät. Das ist jetzt nicht einfache Kost, aber hier sitzen ja, nehme ich an, nicht geistliche Kinder, sondern Männer und Frauen, die schon viele Jahre in der Nachfolge bewährt sind, und das lehrt eben auch die Schrift. Und nochmal zurück zu dem König Saul. Warum geht er zu dieser Hexe von Endor, zu dieser Wahrsagerin? Zunächst mal sagt Saul, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann. Der Okkultismus, die Beschäftigung mit Medienwahrsagerei, ist die Domäne der Frau. Die Frau ist im okkulten Bereich empfänglicher. Da ist der Mann weniger gefährdet, das ist jetzt nicht unser Thema, das sage ich nur am Rande. Der Mann hat seinen Gefahrenpunkt in der sichtbaren Welt. Wenn der Mann nicht die Frau, also immer Durchschnittswerte, pornografische Bilder sieht, verändert das seine ganze Chemie, als würde er eine Droge nehmen. Das ist eine Psychodroge. Und was denn David passierte mit der Bathseba, das ist der Mann. Die Frauen hängen sich nicht Pin-Up-Boys an die Wand. Normalerweise, inzwischen hat sich das auch alles verschoben, weil diese Zeit buchstäblich so pervers wird, vor unseren Augen. Als Folge dieser Geisterinvasion, die wir heute erleben. Wir müssen uns dem einfach stellen. Und laut 1. Korinther 7, Vers 1, schützt die Frau den Mann auf sexuellem Gebiet. Um der Unzucht willen habe jeder Mann seine Frau. Der Mann als im Sichtbaren gefährdet und die Frau ist mehr im Unsichtbaren gefährdet. Die Frau hat das große Vorrecht, im Kind nicht nur die Milch zu geben, sondern auch Geborgenheit. Die Frau ist in ihrer Psyche normalerweise stärker veranlagt. Sie kann dem Kind eine Wärme vermitteln, die ein Mann nicht kann. Und dieses Vorrecht, diese Geborgenheit zu vermitteln, nach der sich dieses Kind sehnt, erkauft sie um den Preis, dass sie im Okkulten empfänglicher ist. Und deswegen ging der Teufel an die Eva ran. Deswegen untersagt Paulus der Frau das Lehren. Er gibt ja genau diesen Grund, die Frau ward verführt. Und deswegen sagt der König Saul, das war kein Frauenfeind, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann. Und das sind gerade auch in unseren Schulen, wenn es um Geisterbefragung und Tischrücken dergleichen geht, 80-90% die weiblichen Teenager. Und das haben sogar die Weltmenschen erkannt. Schaut, ich lese euch etwas vor, das habe ich mir eigens deswegen aus unserer Zeitung ausgeschrieben, weil es gibt ja viele auch im evangelikalen Bereich im Zuge der Gleichstellung, im Zuge des Kniefalls vor dem Zeitgeist, und jetzt wollen ja auch die freien evangelischen Gemeinden das Pastorenamt einführen. Und da ist die Welt manchmal schlauer als manche Fromme, die meinen, das sei eben nur Kirchentradition und von der Bibel her gar nicht zu rechtfertigen. Und da hat unsere Tageszeitung, die Wetzlarer Neue Zeitung, einen Artikel gebracht, nur die Frauen haben den sechsten Sinn, die Männer nicht. Männer können nun endgültig einpacken. Das war also auch geschrieben im Sinne der modernen politischen Korrektheit. Die Frauen sind das Powergeschlecht. Der Zugang zu Intuition und sechsten Sinn wird Ihnen ewig verwehrt bleiben, den Männern. Es ist in Ihnen nicht angelegt, stellt der Psychologe sowieso fest, und da hat er völlig recht. Und wenn es um Farbkonstellationen geht, ich frage immer meine Frau, ich sage, du Katrin, passt das Jackett zusammen zu dem? Und wenn meine Frau sagt, du, das ist nicht gut, dann akzeptiere ich das, weil ich weiß, mir als Mann fehlt hier die Software. Es gibt Männer, aber normalerweise sehen das Frauen sofort und beachten Dinge. Und meine Frau, du, jetzt habe ich diese schönen Blumen hier hingestellt, hast du die nicht registriert? Sag ich, Katrin, jetzt wo du es sagst, sie sind wirklich schön, ich registriere sie, ich habe es vorher nicht gesehen, ich bin ein Mann. Ja? Katastrophe, so ein Mannsbild. Stellt meine Frau so schön dekorativ die Blumen, ich sehe das nicht, ich muss mich darauf aufmerksam machen. Ich bin meinen Gedanken hier und da und der muss und da muss noch ein Fax hin und so weiter, ja. Und dass die Frau hat diesen Wunsch zu schmücken, zu dekorieren und so weiter, das kann man feststellen, das hat überhaupt nichts mit Erziehung zu tun. Das ist einfach angelegt in der Schöpfungsordnung. Zwar könnten sich Männer emotionale Intelligenz und intuitive Kompetenz antrainieren, doch zu ihren Urinstinkten gehört das nicht. Das hat seinen Grund. Frauen, jetzt hört zu, sind von der Evolution dazu auserkoren, Kinder auszutragen und aufzuziehen. Jetzt müssen wir das Wort Evolution weglassen, das ist eben ein weltlicher Artikel, aber der Mann hat völlig recht von der Schöpfungsordnung, er ist die Frau auf das Kind angelegt. Frauen nehmen deshalb einfach mehr wahr, erläutert Franz, sie spüren Gefühle, andere Leute empfangen Gedankenpulse, nehmen manchmal sogar Ereignisse wahr, bevor sie stattgefunden haben. So, da haben wir es. Also jetzt sind wir in dieser nicht mehr neutralen Zone, zu demselben Ergebnis führt auch eine Londoner Hellsichtigkeitsstudie. Bei Tests für den sechsten Sinn lag die Trefferquote der Frauen dreimal höher als bei den Männern. Also das wissen die Weltmenschen, Frauen sind hier stärker. Deswegen der König Saul sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann. Das ist die Domäne der Frauen. Und dann muss er hören von Samuel. Nein. Und dann, als Samuel erscheint und fragt, was stört mich in meiner Ruhe, da kommt eigentlich die Tragik dieser Generation. Der Herr redet nicht mehr mit mir. Gott schweigt. Und wir sind gebaut, das hat ja Professor Walter Smith immer aufgezeigt, wir sind gebaut für das Reden Gottes. Wir haben diese Sehnsucht nach der Transzendenz. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Und liebe Geschwister, wir leben eigentlich für die Menschen des 18. und auch schon noch des 19. Jahrhunderts im Schlaraffenland. Denn für die war die Vorstellung, dass man jederzeit essen kann. Wobei wir ja heute Früchte und Kombinationen von Lebensmitteln haben, die kannte man ja damals überhaupt nicht. Und ich habe mich auch noch nicht in all den Namen der neuen Früchte da schlau gemacht, die es da alle auf dem Markt gibt. Das war für sie das Schlaraffenland, dass wir jederzeit essen können, wann, wo und wie viel wir wollen. Und auch noch jede Menge Auswahl. Also wir müssen glücklich sein wie noch nie. Und wir sind frustriert und innerlich leer und umhergetrieben und von der Sinnfrage zerrissen, wie noch nie. Und würde die chemische Industrie die Produktion der Tranquilizers, der Beruhigungsmittel und Tabletten einstellen, es würde diese gegenwärtige Gesellschaft zusammenbrechen. Sie lebt auf einem chemischen Trip. Wie Eugen Roth mal gesagt hat, wer nicht vertraut auf Gottes Willen, ersetzt sein Nachtgebet durch Pillen. Das ist mein seelsorgerlicher Beitrag zu dieser wenig erfreulichen Botschaft. Berufung auf Eugen Roth. Aber erstaunlich. Also, ihr versteht das nicht falsch. Es gibt gewisse Krankheiten, Gebrechen, dann braucht man dann seine Tabletten, aber da ist schon was Wahres dran. Und jetzt redet Gott durch das Gewissen. Das hat man als anerzogen laut Sigmund Freud erklärt. Das müssen wir abschaffen. Gott redet durch sein Wort. Das ist ein Märchenbuch, die Bibel. So hat uns die hohe Theologie dann weiß gemacht. Gott redet durch die Schöpfung und die ist durch Zufall entstanden, hat uns die Evolution erklärt. Und jetzt hängen wir in einem Vakuum und dann hat ja einer der Väter
des modernen Atheismus, Evolutionismus, Aldous Huxley, Enkelsohn von Davids Bulldogge Thomas Huxley. Er ist der Vater der Droge. Er hat die Leute aufgefordert, nehmt die Droge. In der Hoffnung, obwohl er ist ja Rationalist, man hat ja das Bild des Vatergottes abgeschafft. Warum empfiehlt er die Droge? Wieso wird er in der studentischen Welt, der Aldous Huxley mit seinem Buch The Doors of Perception, die Pforten der Wahrnehmung, zum Vater der Droge? Er hat von seiner Frau das Versprechen abgenommen, wenn er stirbt, sollte es ihm LSD geben. Er wollte auf einem Trip sterben. Also ein absolutes Gericht Gottes, die Berauschung pur. Warum empfiehlt er seinen Studenten, nehmt die Droge, nehmt Rauschgift? Er glaubt an so einen globalen Think Tank, also ein Gedankenreservoir. Und nachdem es ja aus dem Rationalen, aus der göttlichen Seite keine Stimme mehr gibt, vielleicht hören wir sie aus dem Irrationalen. Und deswegen gehen wir dann eben zu diesen trüben Quellen des Mystizismus, Okkultismus, Spiritismus, Geisterbefragung, Tischrücken und so weiter und so fort. Und das ist genau die gleiche Situation, der Herr redet nicht mehr mit mir und jetzt sehnt man sich nach einer anderen Stimme. Also das Gericht Gottes über einen Mann, den er erwählt hat, es ist erschreckend. Nochmal 1. Samuel 18, Vers 10, am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei, wörtlich, wie ich schon sagte, er weissagte. Jetzt der seelsorgerliche Aspekt, wenn David auf seiner Harfe spielte, wich der böse Geist von Saul. Wo sind die Lieder Davids? Die Psalme von 150 Psalmen sind, hoffentlich sage ich die Zahl richtig, 75, so habe ich bei John MacArthur's Study Bible gelesen, von David. Obwohl wir finden, glaube ich, die Überschrift nur 73 Mal. Und das ist die Gebetsschule Gottes. Und ich empfehle Leuten, die geistliche Kämpfe haben, von Depressionen und Anfechtungen, was auch immer, nicht die Schnellmethode, die wir von Natur aus ja gerne hätten, dass wir eben Psalm 143 und andere, Psalm 69, Herr, erhöre mich bald, Herr, erhöre mich eilend, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. So lauten, so sehen ungefähr meine Gebete aus. Und wir hätten gerne eben die schnelle Befreiung und deswegen sind wir ja so anfällig für die Angebote aus der schwarmgeistigen Ecke, weil sie uns ja diese Schnellmethode anbietet. Da legt mir jemand die Hände auf, ich falle um und habe dann den Kick, habe dann die vollmächtige Erfahrung gemacht und bin dann auf einer höheren geistlichen Ebene. Das war ja auch meine Sehnsucht unter anderem nach diesem Buch von Wilkerson, Kreuz und Messerheld. Diese Abkürzungen. Und dann hat ein brillanter Theologe, Raymond Frame, in einer theologisch sehr soliden Arbeit aufgezeigt, die Versuchungen Jesu waren immer Abkürzungen. In der Wüste. Berühmtestes Beispiel, fall von mir nieder, dann kriegst du die Welt. Er zeigt ihm die Welt und all ihre Herrlichkeit. Und der Herr lehnt diesen Weg, diesen bequemen, diesen kurzen, diese Abkürzung ab, sondern er geht eben den Weg buchstäblich des Kreuzes. Er erkauft die Welt, aber nicht über die Abkürzung, sondern über das Kreuz. Und das, was uns mehr anbietet eigentlich, ohne Zerbruch, ohne Kreuz, da ist sehr schnell die Gefahr, dass es aus einer anderen Verheißungsquelle kommt. Und Leute, die also diese Kämpfe haben, ich habe nicht das Angebot einer schnellen Befreiung, aber ich sage Ihnen, fangt an, die Psalme zu lesen. Zwei Drittel der Psalme sind Hilferufe. Und Gott hat sich also etwas gedacht, als er uns die Psalme gegeben hat. Der Feind, von dem David und andere reden, der ist natürlich nicht mehr sichtbar. Der Feind verfolgt meine Seele, er schlägt mein Leben zu Boden, mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinen Leib. Ich bin wie einer, der dem Tode oder dem Hades gleich geworden ist, so sagt David im Psalm 143, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Feinde sind nicht mehr sichtbar, die sind heute unsichtbar und da erlebt man die Bedrängnis eben manchmal
gerade im geistlichen Bereich, in diesem direkten Sinne, und da ist das die Gebets- und die geistliche Kampfschule. Und ich werde nicht vergessen, das Zeugnis einer Frau gelesen zu haben, die sich aus dem Okkultismus heraus bekehrt hat und dann merkte, was da noch alles da ist, und sie sagte, Gott hat mich nicht dadurch befreit, dass ich im Stuhl saß und sagte, Herr, mach mich frei, sondern dass ich wirklich ganz bewusst selber aktiv geistlich kämpfen lernte und das Wort Gottes in Anspruch nahm, mich mit diesem Wort sich dagegen gewehrt hat, gegen all diese Angriffe, und sie sagte, der Psalm, der am meisten geholfen hat, war Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen, der spricht zu Gott, meine Zuversicht, meine Burg, mein Hort, auf den ich traue. Und da werden ja all diese Dinge erwähnt. Und es geht, also ganz düstere Psalme sind Psalm 55 und Psalm 88, da geht es hin bis zu Todesgedanken, bis zu Selbstmord. Und das ist ja auch Gläubigen nicht unbekannt. Gott hat sich etwas gedacht, dass er das hat schreiben lassen. Es gibt also keine Tiefen, es gibt keine Kämpfe, die nicht in den Psalmen gefunden werden. Und das ist die unglaubliche Trostquelle. Und das erzählte mir der Dr. Kurt Platter, Gründer der psychosomatischen Klinik in Langenthal in der Schweiz, sagte, 90% meiner Patienten kommen aus gläubigen Kreisen. Und dann hat er berichtet, was er ihnen vorschlägt, und ich habe mir da zwei Punkte gemerkt. Erstens, eigentlich drei Punkte. Erstens, Psalm 139, Vers 14, wunderbar bin ich gemacht, das erkennt meine Seele. Weil der Neurotiker neigt dazu, mit Gott zu hadern. Und jetzt, Glaube heißt, ich vertraue dem, was Gott gesagt hat, egal wie meine Empfindungen sind. Ich bin in Gottes Augen wertvoll, ich bin wunderbar gemacht. Akzeptieren Sie das? Ja, der eine sagt das freier, der andere weniger leicht. Und dann legt er Ihnen vor Römer 12, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer, das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Wir müssen bereit sein, Gott zu gehorchen. Ohne Gehorsam gibt es keine Befreiung. Sind Sie dazu bereit? Und dann sagten die gewöhnlich auch, ja. Denn manchmal wollen wir ja den Segen Gottes haben, ohne ihm wirklich zu gehorchen, um dann auch die Welt genießen zu können. Und dann merken wir, das geht nicht. Entweder ich bin unter dem Frieden Gottes, unter den Wirken des Heiligen Geistes, oder ich komme unter den Machtbereich eines anderen, ähnlich wie der König Saul. Wir denken, oh, wäre schön so eine Grauzone. Und dann das Eindrücklichste, dann legte er seinen Patienten auf, nicht als Befehl, sondern einfach als Empfehlung, sie sollen täglich einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Und sollen sich den Vers, der sie am meisten anspricht, besonders notieren, mit in den Tag hineinnehmen, womöglich aufschreiben auf ein Blatt Papier. Habe ich eines? Nee, habe ich nicht. Und sonst habe ich immer eines. Das ist was anderes. Und fast so, wie wenn man eine Sprache lernt, immer wieder über diesen Vers nachdenken, auswendig lernen, wiederholen. Also eigentlich, wie es steht in Josua 1 und Psalm 1, der da sind über das Wort Gottes Tag und Nacht, und dann sagte er, da kommen 90% jedenfalls der Großteil meiner Patienten und sagt mir nach einem Monat, nach ein paar Wochen, mein Problem ist weg. Also der Verstand wurde nicht mehr passiv, sondern durch mit dem Wort Gottes befasst, dadurch, dass man das, was einen besonders angesprochen hat, auswendig lernt. Also nur ein Beispiel jetzt. Ich bin von Natur aus Pessimist und von daher wirklich nicht der ideale Seelsorger. Zeigt deswegen manchmal auch auf, was so alles an Negativen läuft und lasst dann die Leute mit dieser negativen Diagnose stehen. So, wenn ich Arzt wäre und sage, ah, Sie haben das und das und das und das und das. Und so lautet die Diagnose und ich bilde mir ein, ich hoffe, dass es nicht nur eine Einbildung ist, sondern der Wahrheit entspricht, dass meine Diagnose auch meistens stimmt. Aber wo ist jetzt die Antwort? Wo ist jetzt praktisch das Heilmittel? Und So wie ich die Gegenwart einstufe, ist die für mich krebskrank und ich habe gar keine Lösung mehr. Sie geht jetzt meiner Ansicht nach dem vorgeschriebenen Gericht Gottes entgegen. Und unsere Hoffnung ist die Wiederkunft des Herrn. Aber für diese Welt, dass die sich noch groß verbessert, ein großer Umschwung, große Erweckung kommt, jedenfalls hier in Europa, jedenfalls hier in Deutschland, reicht mein Glaube nicht aus. Hoffentlich irre ich mich. Wenn andere einen größeren Glauben hat, wunderbar. Aber es gibt eben auch den biblischen Realismus. Und da hat mich das wieder so bewegt und ich lese auch viel, auch Nachrichten und so weiter, und wie die Gottlosigkeit triumphiert und die Gemeinheit und die Lüge, gerade auch durch unsere Medien. Ja, und dann fällt mein Auge auf einen Psalm, den ich schon einmal vor Jahren auswendig gelernt habe, Psalm 81, das ist Psalm 83, Herr, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Ja, Psalm 83, Gott schweigt, wieder dein Volk, das war damals Israel, das ist heute die Gemeinde. Und da war mir eine unwahrscheinliche Trostquelle da, denn innerlich habe ich ja schon gesagt, Herr, wieso siehst du immer noch zu? Wieso kann die Gottlosigkeit, die Gemeinheit, wenn ich jetzt denke, was auf dem Gebiet der Homosexualität läuft, so triumphieren? Und dann steht das genau da. Herr, schweige doch nicht. Gott, bleib doch nicht still und ruhig. Siehe deine Feinde toben. Und dann war diese innere Aufgebrachtheit unter dem Wort Gottes geklettet worden. Versteht ihr? Diese genau so eine Trostantwort aus dem Reichtum des Wortes Gottes. Und angenommen, das ist jetzt genau dieser Vers, und ich lese den zum ersten Mal und es gibt mir Antwort, es gibt mir Friede. Und dann legt man das wieder in die Hände des Herrn zurück. Ereifere dich nicht über die Gottlosen, sagt die Bibel. Und das geschieht mir eben manchmal. Und dann nehme ich den in den Tag hinein, lerne den auswendig und so weiter. Dann konzentriert sich meine Gedankenwelt auf das Wort Gottes, wird ausgerichtet auf den Herrn. Und in dem Maße geschieht Genesung. Bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell. Und ich selber lese jeden Tag einen Psalm. Heute habe ich Psalm 141 gelesen, morgen lese ich Psalm 142. Wenn ich bei Psalm 150 bin, fange ich wieder an mit Psalm 1, nur dem Psalm 119. Den teile ich auf, alle anderen. Psalm 117 nicht, den lese ich zwei Verse an einem Tag. Psalm 119, den teile ich mir auf. Aber sonst bin ich hier konsequent und zum Teil kenne ich sie je länger, je mehr und trotzdem will ich hier einfach treu erfunden werden und es ist eine Schule des Trostes und der Stärkung. Also zurück zu dem, was wir lesen im ersten Buch Samuel, was, wenn David auf seiner Harfe spielte, wich der böse Geist von Saul. Und wir können auch in diesen Machtbereich hineingeraten durch Ungehorsam und durch Sünde, aber auch dadurch, dass wir uns gerade in diesen Kampf werfen. Paulus schreibt ja im 2. Korintherbrief, wir verzagten am Leben, also jemand, der an vorderster Front gekämpft hatte und auch er war sozusagen selbstmordreif. Der große Apostel Paulus, und wir erhielten es für beschlossen, dass wir sterben müssen, also der war am Ende, und das geschah aber deswegen, dass wir unsere Kraft nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also wir kommen in diese Kämpfe, er redet ja davon, dass ihn der Satansengel mit Fäusten schlug und so weiter. Also uns ist da nicht so eine Hollywood-Schaukel verheißen, wie im Wohlstandsevangelium eine Rolltreppe zum Himmel. Es ist uns von der Schrift her, vom biblischen Realismus her angesagt, es wird Kämpfe geben und die geistliche Kampfschule sind die Psalme, sage ich einmal. Natürlich der ganze Reichtum des Neuen Testaments, die Gebete, aber hier ist irgendwie die Gebetsschule. Und es hat mir selber auch wirklich geholfen. Und so, wenn ich jetzt Bodybuilding mache, wenn da jemand anfängt, seinen Corpus Micricus zu Corpus Delicatus umzufunktionieren, dann sieht man ja das nicht am nächsten Tag, wenn der da beginnt, was immer da. Der Bizeps wird zuerst geübt, er, der dem Arm die Spannkraft gibt, wie Wilhelm Busch einmal gedichtet hat. Auch vergisst er nie des Beines Muskelenergie und einseitig ist der Mann, der nicht mit beiden Armen kann und so weiter und so fort. Das sieht man ja nicht am nächsten Tag. Aber wenn man da konsequent und treu dran bleibt, also treu jetzt im biblischen Sinne hier jetzt bei den Bodybuildern, dann sieht man nach einiger Zeit, ja, also da ist eine Veränderung in der Statur. Und so geht es auch geistlich. Es ist nicht gleich am nächsten Tag alles anders. Nun, der Herr in seiner Gnade kann ja manchmal tatsächlich so eingreifen. Wollen wir ihm ja auch nicht untersagen. Aber wenn man hier nur treu bleibt, und die Bibel spricht ja von Frucht und Wachstum, dieses schlagartige, heute noch unter den Teppich und morgen ein geistlicher Riese, das ist ja Asterix und Obelix, wie ich es nenne, dieser Zaubertrank, das ist ja Zauberer Simon, das ist ja das Wesen dieser gefallenen Welt, um nicht zu sagen der Magie, dass man so schlagartig hinaufkatapultiert wird. So, es haucht mich einer an, es legt mir jemand die Hand auf und dann bin ich ein geistlicher Riese. Und das ist eigentlich Zauberei. Die Bibel spricht von Frucht und Wachstum. Und dass man zur Statur des Mannesalters kommt und aus diesem Kindheitsstadium heraus. Wer weiß eine weitere Stelle, wo uns die Bibel diesen Einblick zeigt? König Ahab und Josaphat, genau. Oh, great. Also, ich nehme noch etwas vorweg, weil womöglich ist dieser Psalm vor diesem Ereignis geschrieben. Obwohl es gibt ja auch nachexilische Psalmen, der berühmteste Psalm 137, an den Wasser zu Babel saßen wir und klagten und weinten. Psalm 78, das gehört auch in diesen Bereich, ja, wenn wir Gott Brot um Brot bitten, gibt er uns doch keinen Stein. Mit dieser Bibelstelle, Lukas 11, Vers 13, wird in gewissen Kreisen die Möglichkeit, dass wir etwas zum Gericht bekommen können, das uns nicht zum Segen wird, ausgehebelt, ausgeblendet. Nein, wenn wir Gott um Brot bitten, gibt uns keinen Stein, das gibt es nicht. Wenn ich bitte um die Geistestaufe oder um das Zungenreden, dann kann nicht etwas Falsches sich da eingenistet haben. Und im Psalm 78, da haben wir ja so die Geschichte Israels rekapituliert und er ist nach Psalm 119 der zweitlängste Psalm. Der gehört aber auch zu denen, die ich doch noch in einem Zug durchlese und nicht aufgliedere wie Psalm 119. Und da heißt es in Vers 18, sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihre Gelüste. Also sie wollten fürs Fleisch das Manna, immer das Manna, unsere Seele ist sterbensmatt, ach, die Bibel und der Buchstabe tötet und das ist doch so langweilig, wir hätten mal gerne mal was anderes. Wenn da mal so eine Verklärung à la Tabors Höhen, eine Stimme käme oder ein Engel uns erschiene, das wäre doch mal was Interessanteres als da immer nur da die Bibel und die Psalme und dergleichen. Und dann kennen wir das ja womöglich auch schon. Unsere Seele ist sterbensmatt durch das Manna. Also das war das, was Gott zugeordnet hat. Die göttliche Speise, das Bild für das Wort, das war ihnen zu langweilig. Und dann bitten sie um Fleisch und jetzt stehen diese erschreckenden Sätze. Vers 29, da aßen sie und wurden sehr satt und was sie verlangten, gewährte er ihnen. Und wie geht das weiter? Sie hatten ihre Verlangen noch nicht gestillt, ihre Speise war noch in ihrem Munde, da kam der Zorn Gottes über sie und brachte ihre Vornehmsten um und schlug die Besten in Israel nieder. Sie haben es bekommen zum Gericht. Da gibt es manches Beispiel in der Bibel und letztlich auch, als Israel um einen König bat, und dann muss ihnen Gott doch Samuel sagen, er sollte einen König bekommen, aber er hat mich verworfen. Also wir müssen schon, wenn wir länger beten, fragen, Herr, ist das dein Wille? Wir sollten ja immer anhängen an das Gebet in gewissen Bereichen, wenn es dein Wille ist. Ich brauche nicht darum beten, wenn ich für einen Verlorenen bete, Herr, wenn es dein Wille ist. Es steht in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Da gibt einen ja Gott gerade auch dieses Herz der Fürbitte, weil er will ja die Menschen retten.
Aber in anderen Dingen sollte man wirklich vorsichtig sein. Und der Herr ist mein Zeuge, ihr könnt meine Frau fragen, sie ist jetzt nicht da. Als ich so rasend in sie verliebt war, ihr erster Eindruck von mir war, mit sowas Unmöglichem möchte ich nicht verheiratet sein. Das ist kein Witz, was ich hier erzähle. Ihr könnt sie fragen. Und der erste Eindruck ist ja gewöhnlich der richtige. Ich habe dann nicht gewagt, weil ich diese Stelle kannte, darum zu beten, dass sie meine Frau wird. Weil ich wollte mit Gott ehrlich sein, und wenn man verliebt ist, ist man nicht objektiv. Und dann hat man schnell eine Bibelstelle, aber Herr, du hast mir doch diesen Vers gegeben und so weiter. Und auf diesem Gebiet sind schon manche an Gott verzweifelt und sogar vom Glauben abgefallen. Dass sie dann mit Gott gehadert haben. Aber jetzt zu der Stelle, die unser Bruder schon erwähnt hat. Wir haben sie unter anderem in 1. Könige 22. 1. Könige 22, und da gibt uns das Alte Testament erstaunlicherweise einen verblüffend tiefen Einblick in das, was sich als Gericht abspielen kann. 1. Könige 22. Und da haben wir so eine Koalition, wie sie heute immer mehr praktiziert wird. Der König Josaphat, der eigentlich ein guter König war, aber er hatte eine Schwäche, wahrscheinlich ein sehr harmoniebedürftiges, weiches Herz, dass er die Feinde des Volkes Gottes, auch wenn sie noch verwandt waren, eben das Volk Israel oder die, die in diesem Abfall waren, dass er sie nicht so eingeschätzt hat. Und er geht diese Koalition ein mit dem König Ahab. Und ihr wisst ja, Ahab ist ja synonym mit seiner Jezebel für Verführung, für Abfall. Und man will gemeinsam gegen die Aramäer kämpfen. Und es war damals üblich, dass man den Mund des Herrn Gott befragt. In der heidnischen Welt befragte man das Orakel, soll ich einen Krieg beginnen oder nicht. Man ging zu den Wahrsagern, Zeichendeutern, nun, und das Volk Gottes sollte den Herrn befragen. Und dann befragt man die Propheten, und dann weissagen 400 Propheten einmütig, zieh hinauf, der Herr hat sie dahin gegeben, zieh hinauf gegen Ramoth in Gilead, wir werden es erobern. Also Sieg, also Heil, also Erfolg, Durchbruch, Erweckung, diese frohe Botschaften, die man gerne hören möchte. Und es ist von daher gerade auch, wie ja jetzt wieder erwähnt wurde, auf Europa kommt die große Erweckung zu. Ich werde dazu dann noch mehr sagen. Hat der Ingolf Elsel erklärt, ist es interessant festzustellen, dass die biblische Prophetie anders lautet. Jeremia 28, Vers 8, da sagt der Prophet Jeremia dem Prophet Hanania, der ein falscher Prophet war, obwohl ihn die Bibel Prophet nennt, sie nennt ihn nicht falschen Prophet, das Alte Testament, die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind, Jeremia 28, Vers 8, von Alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt, von Krieg, von Unheil und von Pest. Deswegen waren sie unbeliebt. Von Gericht. Wenn ein Prophet vom Heil weissagt, es kommt die Erweckung, es kommt der große Durchbruch, Deutschland wird zur strategischen Stelle des endlichen Planes Jesu Christi. In Berlin hat so eine geweissagt, Gott habe zwei Standbeine, eines in London, eines in Berlin und so weiter. Ah, da wird fantasiert. Und ich sehe die deutsche Fahne, schwarz, rot, gold, erst das schwarze Dunkel des Nationalsozialismus, dann das Rot, das Blut Jesu, das unser Volk reinigt, und jetzt marschieren wir in die große Erweckung hinein und so weiter. Und da wird fantasiert und so weiter. Das war eine beliebte Weissagung bei den Pfingstlern seit dem Zweiten Weltkrieg, die Auslegung der deutschen Fahne im geistlichen Sinne. ist jetzt kein Witz, was ich hier erzähle, und hier sagt Jeremia, die echten Propheten haben vom Gericht geweissagt, wenn er vom Heil weissagt, ob es wirklich wahrhaftig ist, wird das Herrnwort, wird daran erkannt, es sich erfüllt. Und dann muss ihm Jeremia sagen, am Ende von Kapitel 28, der Herr hat dich nicht gesandt, Vers 15, aber du machst, dass dieses Volk sich auf Lügen verlässt. Du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Das ist das, was geschieht durch unsere neuzeitlichen Propheten. Und irgendwie muss der Josaphat gemerkt haben, da ist zwar große Einmütigkeit, da ist zwar eine gewaltige, beeindruckende Zahl von Leuten, aber irgendwas stimmt da nicht und fragt, gibt es da nicht noch einen Prophet des Herrn, den man befragen kann? Im Englischen heißt er Micaja, im Deutschen Micha. Und dann sagt Ahab, ja, da gibt es noch einen, aber ich höre den nicht gerne, denn er weissagt mir gewöhnlich nichts Gutes. Also man muss fast wirklich sagen, wenn du zu sehr beliebt bist, dann ist die Frage, ob du dann wirklich immer das Wort des Herrn weitergegeben hast. Der echte Prophet Micha, der war daran erkannt, dass er nicht beliebt war, weil er eben nichts Gutes zu sagen hatte. Josaphat antwortete darauf, der König rede so nicht, man holt den Micha, und Micha nach so einer kurzen Episode sagt dann, darum höre des Herrn Wort. Vers 19. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Jetzt kriegen wir diesen erstaunlichen Einblick in die unsichtbare Welt. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass hinaufzieht vor Ramoth in Gilead und fällt? Und der eine sagte dies, der andere sagte das. Da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausgehen und wie ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und sollst es ausrichten, gehe aus und tue das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da trat herzu Zedekia, der Sohn Kenanans, und schlug Micha auf die Backe und sprach, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass er mit dir redet? Also ein erstaunlicher Einblick hinter die Kulissen, was sich abspielt, und hier ist es unzweideutig. Gott hat das Gericht über den König Ahab beschlossen. Er beringt das Gericht, indem er einen Geist des Gerichts, einen Lügengeist gestattet, sein Unheil anzurichten. Weil dieser König eben unter dem Gericht Gottes war, verworfen war. Und liebe Freunde, das ist das, was sich heute abspielt in Form der charismatischen Bewegung. Ich sage das nicht einfach, ich sage das etwas brüsk, aber weil ich nach Jahre und jahrzehntelanger Beobachtung zutiefst davon überzeugt bin, weil man mir auch weltweit geklagt hat, diese Leute sind nicht wahrhaftig. Man kann im Zuge dieser Strömungen beobachten, man ist einerseits zwar so lächelnd und immer so freundlich und dann macht man oft das Gegenteil von dem, was man versprochen hat. Das gilt jetzt natürlich nicht für alle, da hat es oft ganz liebe Leute, sind auch oft genug unsere Geschwister, wir haben es ja gestern gezeigt, es gibt die Möglichkeit der Vermischung, aber diese Hierarchie. Es ist ein Lügengeist. Und man muss Folgendes feststellen, es haben sich die Propheten des Ahabs das nicht eingebildet. Hinter denen stand eine Macht. Und mir erzählte mal jemand, der in einer gemäßigten Pfingstgemeinde war in Süddeutschland, wie er das erlebt hat. Er sagte, ich hatte die Gabe der Weissagung und ich spürte, da zog jetzt etwas näher ran, mein Puls begann sich zu erhöhen, mein Stimmvolumen hat sich verstärkt, ich habe ihn dann unterbrochen, habe gesagt, du, das sind ja die gleichen Phänomene wie im Spiritismus, sagte, ja, ich weiß. Und dann stand er auf und begann diese Botschaft zu verkündigen Und dann hört es auf, so wie wenn man einen Wasserhahn zudreht, und dann setzte er sich hin und schloss ab mit "So spricht der Herr" und hat eine tiefe Freude, dass Gott durch ihn geredet hatte, und einen nagenden Zweifel, ob es wirklich der Heilige Geist war. Und er hatte dann innerlich einen ganz großen Kampf: Soll ich jetzt, wem soll ich mich öffnen? Er sagte, wenn ich weiß sagte, konnte ich nicht die Bibel lesen. Wenn ich die Bibel las, konnte ich nicht weiß sagen. Und ihm wäre es so wunderbar gewesen, wenn er beides konnte. Es steht doch, Weissagung verachtet nicht. Ich wollte, dass ihr alle weissagen möget, sagt Paulus. Ist sie auf den ersten Blick so wunderbar deckungsgleich mit den Verheißungen, mit den Ermahnungen, mit den Imperativen des Wortes Gottes. Und dann hat er diesen Kampf, soll ich weissagen oder die Bibel, der Bibel treu bleiben? Und da beschloss ich, ich bleibe der Bibel treu. Und da sagt er, die Weissagungsgabe verschwand, wie ein Schmerz verschwindet. Also die haben sich das nicht eingebildet. Da stand eine Macht dahinter, die nehmen diese Leute oft, manchmal ganz stark physisch wahr. Und wenn wir dann kommen und sagen, das ist nicht der Heilige Geist, dann haben wir für sie den Heiligen Geist gelästert, weil Gott ja jetzt durch sie so direkt geredet hat. Aber es ist ein Geist der Unwahrhaftigkeit, es ist ein Geist der Lüge, es ist ein Geist des Gerichts. Und man muss sich das mal vorstellen, wir lesen das und denken uns womöglich dabei wenig, aber hier stand der Prophet Micha gegen die ganze Elite, die religiöse und politische Elite seines Volkes. Er stand vor zwei Königen, er stand vor dem ganzen Priestertum, da stand ein Mann ganz allein. Ja, und da kneift man doch lieber. Es wäre so, als würde ich im Berliner Bundestag aufstehen und da wären sie versammelt, die ganzen, wie viel sind es, 662 Abgeordneten von Schröder und die ganze Riege. Und würde sagen, der Herr hat einen Lügengeist in euren Mund gegeben. Ihr seid im Gericht Gottes. Müssten wir ihnen ja jetzt sagen, gerade wenn jetzt diese ganzen Gesetze verabschiedet werden zum besonderen Schutz der Homosexuellen, die ja demnächst kommen. Naja, dann. Ja, und der kriegt auch gleich eine Ohrfeige. Und man hat 400 Propheten gegen sich, viele argumentieren. Da war jetzt ein glühender Artikel von Jakob Zopf in Idea, die schnellst wachsende Strömung der Christenheit, und sie haben jetzt praktisch alle überholt und sind größer als die lutherische Kirche, noch nicht größer als die katholische und so weiter. Und welch ein Faszinum, die Pfingstbewegung, jetzt sind wir schon 100 Millionen und da wird man ja mitgerissen. Und da stehen ein paar so Meckerer daneben. Und was, ihr wollt die Wahrheit haben? Und wir hatten ja mal vor vielen Jahren ein Gespräch mit Zopfi, und da war sein Argument, ja, können denn so viele betrogen sein? Und das ist natürlich ein sehr biblisches Argument, denn wenn es danach ginge, müsste ich Katholik oder Moslem werden, weil das ist die größte bzw. die schnellst wachsende Strömung. Also das sind jetzt meiner Erkenntnis nach die deutlichsten Stellen. Wir haben Jesaja 19. Vers 14, der hat über die Ägypter einen Taumelgeist ausgegossen, dass die Ägypten Taumel machen in all seinem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er speit. Jesaja 19, Vers 14, der hat einen Taumelgeist über sie ausgegossen. Jesaja 29, die Stelle wird ja dann bei Paulus zitiert in Römer 11. Vers 9 und 10, ich habe eine Videokassette da über den Toronto-Segen. Wer die haben will, kann auf mich zukommen. Von einem ehemaligen Charismatiker zusammengestellt, der zeigt da die bizarrsten Szenen, und da sieht man Dinge, die sehen genau so aus, wie sie hier geschildert werden. Starret hin, Jesaja 29, Vers 9 und 10. Starret hin, werdet bestürzt, seid verblendet, werdet blind, seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt doch nicht vom starken Getränk. Da interviewt der Rodney Hall Brown, der Vater des Toronto-Segens, so eine schottische Pastorenfrau, und man hat den Eindruck, die Frau ist betrunken oder die Frau ist unter Drogen. Das ist sie nicht, sie ist unter der Macht dieses Geistes, und sie fällt dann auf dem Rücken wie ein Stück Brett. Und der fremde Geist bewirkt die gleichen Symptome wie eine Droge oder wie eine Berauschung. Der hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen, und eure Augen die Propheten zugetan, eure Häupter, die Seher hat er verhüllt. Deswegen sagt der Herr so oft, seid wachsam. Und wir könnten diese Stelle nicht einfach aus dem Alten Testament aufgreifen und auf das Neue übertragen. Weil es ist ja der Ratschluss der Gemeinde, das brauche ich ja Geschwistern aus Brüderhintergrund nicht erklären, das große Geheimnis, das ja nicht offenbart ward im Alten Bund. Ich kann nicht einfach eine Bibelstelle nehmen und sie auf heute übertragen, aus dem Alten Testament. Zum Beispiel Beschneidung. Oder immer, wenn es zum Thema Tanzen geht, ja, David hat ja auch getanzt vor der Bundeslade. David hat ja auch getanzt. Na gut, ich lade dich ein zur Hochzeit meiner vierten Frau und David hat ja auch mehrere Frauen und bring bitte 200 Vorhäute der Philister mit als Hochzeitsgabe. Hat ja David auch gebracht. Also ich bin jetzt etwas brutal, ja? Und dann frage ich gewöhnlich, ja, wie oft hat David getanzt? Und wenn Sie die Bibel besser kennen, sagen Sie zweimal. Das erste Mal ging es ja voll daneben. Wenn Sie es weniger gut kennen, sagen Sie einmal. Sage ich, ja gut, wenn du so oft tanzt wie David, bin ich voll zufrieden. Nimmt ein punktuelles Ereignis und macht eine Lehre daraus. Und wir können diese Stelle nicht anwenden, wäre sie eben nicht im Neuen Testament auch weitergeführt. Und dann sind wir eigentlich dann bei dem, was wir dann, wir sind noch länger zusammen, auch noch ausführen wollen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, wo uns die Bibel lehrt, dass Gott am Ende der Gnadenzeit, ganz im Gegensatz zu der Eschatologie der Schwärmer, die immer die Joel-Stelle heute erfüllt sehen, erklärt in Vers 11, 2. Thessalonicher 2, Vers 11, darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer. Eine Energie am Planet, eine wirksame Kraft der Verführung, dass sie glauben der Lüge. Das lehrt die Bibel am Ende der Tage nicht die Geistesausgießung, sondern die Geisterausgießung. Und da können wir das hier eigentlich zusammenbündeln und sehen da von her vom Alten Testament auf diese drastischen Stellen, es wird am Ende der Gnadenzeit sich abspielen. Gott wird eine Kraft der Verführung losschicken. Hier ist eigentlich die für uns deutlichste Stelle, uns nehme ich an, allen bekannt aus dem Neuen Testament. Da steht das, ich weiß, ich habe diesen Vers mal vor vielen Jahren bei einem Israel einer Schwester gezeigt und sie hat erst gesagt, ja, das macht doch Gott nicht. Dann zeigte ich ihr diese Stelle und die haben doch noch diese Prägung, auch wenn es mir nicht passt, wenn es Gottes Wort sagt, lassen wir das stehen. Und es hat sie doch sehr getroffen und zum Nachdenken gebracht. Sie hat lang darüber nachgedacht und hat es aber dann akzeptiert. Das ist dann doch noch diese geistliche, biblische Haltung. Aber sie hat das vorher gar nicht für möglich gehalten. Sie hat das vorher nie gehört. Sie hat das vorher offensichtlich nie gelesen und wenn sie es gelesen hat, nicht registriert. Und dann lesen wir dann im Buch der Offenbarung, dann kommen dann die Siegelgerichte und dann die Posaunengerichte und die Schalengerichte und Offenbarung 6, das Totenreich wird auf die Menschheit losgelassen. Offenbarung 9, der Abgrund und dann der Teufel selbst kommt auf die Erde. Also dann zieht dann Gott seine Hand sozusagen vollständig zurück und bricht die ganze Unterwelt über die Menschheit herein. Wobei ich davon überzeugt bin, dass in dieser Zeit tatsächlich die Gemeinde schon entrückt ist. Aber jetzt vom heilsgeschichtlichen Gesamtrahmen, wie Gott das dann tatsächlich zulässt. Wir wissen ja alle als Gläubige, es wird ja auch noch das Tier aus dem Abgrund kommen. Und da ist ja all das Böse inkarniert. Und wir haben im Alten Testament diesen Taumeltrank immer wieder erwähnt. Das Gericht Gottes geht parallel mit Berauschung. Trink von diesem Kelch meines Zorns, sagt Gott. Jeremia 25, das große Kapitel über den Taumelkelch. 1. Petrus 4, Vers 17, es ist Zeit, dass das Gericht anfängt im Hause Gottes. Deswegen die Ermahnung, seid nüchtern, deswegen die Ermahnung, seid wachsam. Weil eben, das habe ich ja gestern noch angedeutet, wir auch als Kinder Gottes in diesen Sog hineingeraten können, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir uns nicht der Wahrheit stellen, wenn wir auch nicht bereit sind, Buße zu tun. Die Ermahnung des Herrn ja immer wieder in den Sendschreiben, tue Buße, sei nun fleißig zu tun, Buße. Soweit mein Beitrag, weil meine Zeit ist hier abgelaufen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, so möchte ich dich bitten, dass wir durch deine Gnade diese Dinge richtig einordnen, dass wir nicht ängstlich, wohl aber wachsam werden, aber doch auch eine Furcht Gottes unser Herzen prägt, dass er das Kennzeichen ist eines geistlichen Menschen. Ehrfurcht vor Gott, die leider auch immer mehr Mangelware wird, ein immer mehr selbstherrlicheres Gebaren, eine falsche Sicherheit. Aber Herr, wir wollen gar nicht nur auf andere schauen, wir wollen an unsere eigene Brust schlagen. Du weißt, wo auch dieser Zeitgeist uns womöglich mehr geprägt hat, als wir denken. Bitten, dass du bei uns selber beginnst und hab Dank für all deine Güte und Gnade und auch Barmherzigkeit und Treue, die ja auch so reichlich dargelegt ist in deinem Wort. Wir haben diese Stellen des Gerichts, diese erschreckenden Stellen, aber sie sind eigentlich wenige, werden deswegen ja auch oft genug übersehen im Vergleich zu all diesen wunderbaren Verheißungen deiner Treue, deiner Gnade, deiner Bewahrung, deiner großen Barmherzigkeit, deiner Vergebungsbereitschaft. Und dass du eben ein vollkommenes Werk auf Golgatha für uns vollbracht hast. Darüber wollen wir dich loben und preisen. Und das soll unser Ruhm sein. Und das soll auch unsere Basis und Sicherheit sein. Nicht wir, sondern das, was du alles für uns getan hast. Amen.